Oh, ich glaube, wenn man Klavier spielt, wenn man musiziert, die Musik hat keine Zeit. Man kann nicht messen. Wenn ich Schubert spiele zum Beispiel, und ich weiß, dass er ist gestorben, als er 31 Jahre alt war, dann muss ich mich so fühlen, wie er sich fühlt. Die Frage ist nie, wie ich mich fühle, sondern wie der Komponist gefühlt hat, als er das geschrieben hat. Also man ist ohne Zeit.
Die Musik hat keine Zeit. Dies die Antwort des Pianisten George Eberg auf die Frage, ob er sich mit 76 Jahren denn noch kein bisschen müde fühle. Nein, Musik ist zeitlos, sie wird nicht alt, und wer ein Leben lang mit ihr umgeht, bleibt wie sie jung. Ich bin George Eberg in Erlen begegnet, jener Oberwalliser Gemeinde, die dank ihm zum Musikdorf wurde. Unser Gespräch fand auf seinen Wunsch hin in einem Café am Rand des Dorfes statt. Rundherum läuteten Ziegenglocken und nur von Zeit zu Zeit störte ein Traktor oder ein Flugzeug die Bergidylle. Es mag Wunder nehmen, wie es einen weltweit tätigen Pianisten und Klavierpädagogen an dieses Ende der Welt verschlagen hat. Doch dazu später. Die Musik hat keine Zeit, sagt George Eberg, und man glaubt ihm auf Anhieb, dass die Musik für ihn ein Jungbrunnen war und ist. Die 76 Jahre haben wohl sein Äußeres gezeichnet, aber alles andere ist jugendlich geblieben. Auch seine Träume, seine Art über Musik nachzudenken und vor allem eines, sein Renaissance-Ideal.
Ich habe ein Buch gefunden, was ich noch ganz jung gelesen habe. Ich meine ganz jung, 12 ungefähr, von Mereschkowski, Leonardo da Vinci. Und das war so eine Inspiration. Ich habe dieses Buch 3-4 Mal gelesen und ich manche Zitationen geschrieben. Ich wollte malen und ich wollte unbedingt alles wissen. Und dann war es sehr klar, dass man muss sich auf etwas spezialisieren. Solche Renaissance-Leute wie er war, existieren nicht mehr. Klavier, Musik und Musik im Allgemeinen ist mein Leben geworden. Aber ich glaube, dass alles, was man erfährt oder lernt oder hört oder sieht, kann man irgendwie einschalten. Zum Beispiel Wissenschaft ist auch ein Weg. Wie Leute zum Beispiel verstehen wollten, von Anfang von griechischen Zeiten und früher, was das Licht ist. Alle diese Theorien zum Beispiel. Und das, heute wissen wir sehr viel über Licht, wie das funktioniert. Aber realisieren, dass Licht ist unsichtbar, das ist wirklich fantastisch, und dass man essentiell keine Ahnung hat, was Licht ist. Also solche Gedanken natürlich inspirieren, weil was die Schönheit in der Musik ist, das ist auch so, dass wir wissen viele Regeln, wir lernen sehr viel, aber was Schönheit ist, das wissen wir nicht. Wenn wir hören, dann sagen wir, das ist wunderschön. Aber sagen, warum das wunderschön ist, das kann niemand sagen. Ich glaube, als Kind Vom Anfang habe ich viel Glück gehabt, einen Vater zu haben, der wollte, dass ich mich, sagen wir, spirituell, intellektuell und physisch auch aufwachsen soll. Also Fechten, Boxen, Schwimmen und so weiter. Er wollte, dass ich gesund sein soll. Und er hat auch mir Flammarion-Buch, Solar System, Planeten und so weiter erklärt. Und ein Großvater, er war Arzt. Und jeden Tag von 12 bis 1 Uhr ein Spaziergang mit Großvater. Und Großvater hat mir Physiologie erklärt und wissenschaftliche Sachen. Für mich war das ganz, ganz faszinierend.
Die Musik war also nur eines unter vielem, was den neugierigen Knaben faszinierte. Und George Shebeck nennt es einen Zufall, dass in seinem Leben ausgerechnet das Klavier eine zentrale Rolle spielen sollte.
Wir haben ein Klavier gehabt. Mein Vater war kein Musiker, aber er spielte Klavier. Und zu Hause haben wir ein Klavier gehabt, nicht sehr gut. Und das war ein Spielzeug für mich. Wenn wir zufällig kein Klavier haben, dann vielleicht heute mache ich etwas anderes. Aber damit habe ich gespielt und ich, was ich im Radio gehört habe, habe ich reproduziert und auf dem Klavier gespielt. Ich war 5 Jahre alt und dann hat mein Großvater gesagt, dass scheinbar der Junge hat Talent, soll er Musik studieren. So hat es angefangen.
George Shebeck mit dem Walzer Nummer 6 aus dem Opus 39 von Johannes Brahms. Als George Shebeck im Alter von 16 Jahren sein Studium an der Franz Liszt Akademie in Budapest begann, hatte er seine ersten öffentlichen Auftritte längst bestritten. Als 11-Jähriger war er erstmals mit einem Mozart-Konzert aufgetreten und 3 Jahre später spielte er unter der Leitung von Ferenc Fritschei das erste Klavierkonzert Beethovens. Und schon auf dem Weg zum Studium in Budapest wurde der junge Church von ausgezeichneten Lehrern begleitet. Vielleicht mit einer Ausnahme ganz zu Beginn.
Die erste Klavierlehrerin, die arme Seele, war vielleicht nicht sehr gut. Ich habe keine Ahnung natürlich, wie sie unterrichtet hat. Ich glaube, er hat mir sehr viel überflüssige Sachen unterrichtet, was ich lernen musste. Aber der zweite war ein Schüler von Busoni. Also eine große Tradition. Und dann der dritte ist schon aus Budapest gekommen, wöchentlich mir Klavierstunden geben. Und er war ein Schüler von Bartok. Als ich 16 Jahre alt war in Szeged, mein Vater hat gesagt, dass ich bin der beste Pianist in Szeged und das sehr gefährlich ist. Man darf nicht der Beste sein. Man muss irgendwo hingehen, wo man viel besser spielt und wo man inspiriert. Liszt-Akademie damals war ein musikalisches Zentrum in der Welt praktisch. Mit geniale Leute wie Bartók, Kodály, Dohnányi, Leo Weiner. Also plötzlich war ich dort in der Mitte und ich habe alles mitgemacht. Ich habe studiert Komposition und Klavier und begleitet und korrepetiert. Also das war sehr, sehr intensive musikalische, nicht nur Ausbildung, sondern eine Art von Leben. Mein erster Professor war Székely, nicht Zoltán Székely, der Geiger, sondern Arnold Székely. Er war ein Schüler von Thomann und Thomann war ein Schüler von Liszt. Also er war ein Enkelkind von Liszt. Und mein zweiter Klavierlehrer, Kiri Santo, war auch ein Schüler von Thomann. Und dann Paul Weingarten ist nach Budapest gezogen. Er war ein Schüler von Emil Sauer. Und Emil Sauer war ein Student von Liszt. Also durch diese drei Wege irgendwie habe ich einen Weg zu Liszt gefunden. Aber nicht der junge Liszt, der wollte, wie man in Französisch sagt, épater le bourgeois, sondern der alte Liszt, der kristallisierte Liszt, wo man, wie man das erzählt, das Gefühl gehabt hat, dass er sitzt dort vor dem Klavier, er macht nichts und die Musik fließt hinaus. Also ist nicht für die Augen, sondern für die Ohren.
Sie waren also ein Urenkelschüler von Liszt sozusagen. Haben Sie indirekt noch etwas über Liszt erfahren?
Ich glaube, das war sehr abstrakt. Die waren nicht Geschichten und die haben nicht erzählt, was der Lehrer gesagt hat oder was Liszt gesagt hat, sondern das lebte, das war in der Luft sozusagen. Man hat Liszt, man konnte Liszt einatmen. Er war spirituell noch immer dort. Thank you.
Das war der Charlage Macabre von Franz Liszt in einer Aufnahme mit Georges Chebec aus dem Jahr 1960. Den Zugang zu solchen späten Kompositionen Liszts fand Chebec also über jene drei Liszt-Enkelschüler, die ihn in Budapest unterrichteten. Doch hier an der Liszt-Akademie begegnete er Persönlichkeiten, die noch prägendere Spuren hinterließen als seine Klavierlehrer.
Der wichtigste war Leo Weiner. Und Leo Weiner war ein Pianist, aber er hat nie wirklich Klavier gespielt. Er war ein Komponist und der größte Musiklehrer von unserem Jahrhundert, ich glaube. Wenn man mich fragt, aber nicht nur mich, sondern drei Generationen von Musikern, wieso so viele ungarische Musiker in der Welt sind, das ist out of proportion. Man sagt immer Schlüssel, Leo Weiner. Er hat uns unterrichtet, wie man hören soll. Und so viele Leute unterrichten, wie man die Finger bewegen soll. Und die denken irgendwie, dass die Finger sind wichtiger als die Ohren. Weil mit Weiner war es verkehrt.
Sie haben es gesagt, zu dieser Zeit war Bartok noch in Budapest. Sie wurden selber nie von Bartok unterrichtet. Haben Sie indirekt trotzdem den Einfluss Bartoks in Budapest zu spüren bekommen?
Ich habe ihn gesehen und ich habe ihn gehört zu spielen. Mit Bartok persönlichen Kontakt zu haben, das war nicht nur für mich war das sehr schwer oder fast unmöglich. Er war nicht sehr offen und nicht sehr freundlich. Er war ein Genie und er lebte in seiner Welt. Bartok war damals noch nicht ganz erkannt als einer der Größten vom 20. Jahrhundert. Aber wir Studenten, wir wussten schon, wer er ist. Und wir haben ihn mit solchen Andacht angeschaut, aber von Distanz, wie man ein Bach oder Mozart oder Beethoven schaut. Béla Bartók, die erste der drei Burlesque Opus 8c. Mit Bartók hatte Georges Chebec also keinen persönlichen Kontakt, wohl aber mit Zoltán Kodály, dem neben Bartók bedeutendsten ungarischen Komponisten jener Zeit. Bei ihm besuchte Chebec den Kompositionsunterricht, allerdings nicht sehr lange. Er erkannte bald, dass er in diesem Gebiet keinen eigenen Weg finden würde, dass seine Begabung bei der Interpretation nicht bei der Komposition lag. Die Zeit an der Liszt-Akademie war geprägt von faszinierenden Begegnungen und einem angeregten Gedankenaustausch unter den Studenten.
Doch mehr und mehr wurde der Alltag von der zunehmend gespannten Lage in Europa und dem aufkommenden Faschismus überschattet. Die menschenverachtenden Folgen dieser politischen Entwicklungen sollte auch in Tschertschebeks Biografie dunkle Spuren hinterlassen.
Der Krieg ist relativ spät in Ungarn angekommen. Das heißt, dass schon halbe Europa brannte und war im Krieg und relativ in Ungarn war noch Ruhe und ich habe korrepetiert und ich habe schon auch unterrichtet und viel mit Sängern gearbeitet. Und dann der Krieg kam und ich war eingezogen. Und ich war in Karpaten und dort habe ich 2 Jahre sehr schwer gearbeitet. Ungefähr wie ein Sklave von Pharao, ungefähr 2 Jahre. Für 2 Jahre habe ich von Zivilisation überhaupt nichts gesehen. Ich meine nicht nur kein Bett, sondern kein Stuhl, kein Tafel, kein Haus. Wir arbeiten in einem Stein, Stone Mine.
Steinbruch.
Ja. Und das war unsere Pflicht, einen Weg zu bauen. Also es ist unnützlich zu sagen, dass ich habe kein Klavier gesehen während dieser Zeit. Und dann war kein Krieg mehr, bin ich nach Bukarest gegangen und dort in ein paar Wochen, das war ein Wunder, Enescu hat mich eingeladen, mit ihm ein Konzert zu spielen. So, damals habe ich kein Klavier gesehen seit 2 Jahren. Ich habe keinen Frack gehabt, ich habe nichts gehabt. Aber ich habe gesagt, ja, natürlich, unbedingt. Und es war ein Erfolg. Und Enescu war wunderbar. Das war vor sehr langer Zeit, aber ich kann mich sehr gut erinnern, wie er dirigiert hat und wie er Klavier gespielt hat und wie groß er Renaissance-Musiker er war. Also dann hat mein Leben angefangen.
Doch für dieses neu begonnene Leben sah Tschertschebek in Ungarn keine Zukunft. Er reiste 1946, im Alter von 24 Jahren, mit einigen Freunden nach Paris, wo er ein Jahr lang ein Bohemian-Leben führte. Der erhoffte Erfolg blieb aber aus und als ihm am Béla Bartók-Konservatorium in Budapest eine Professur angeboten wurde, kehrte er in seine Heimat zurück. Bald darauf fiel der eiserne Vorhang und damit begannen für Schebök 10 Jahre, in denen er ausschließlich im Osten spielen konnte. Hier war er bald als hochbegabter Künstler anerkannt, aber dies genügte ihm nicht. Er sehnte sich danach, auch in den Westen reisen zu können. Dies gelang ihm erst 1956, im Jahr der Aufstände in Ungarn.
Es war eine Revolution in Ungarn. Das war eine Revolution, Nationalrevolution gegen Diktatur. Und es war ein Erlebnis, ich muss sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich lebe in Geschichte. Nicht nur lese in Büchern, sondern ich erlebe das persönlich, wie Budapest brennt und wie dort, es war wie ein Krieg. Und dann plötzlich könnte man reisen. Dann, Eiserne Vorhang ist wieder zurückgekommen, aber es war dünner, sagen wir, hat Löcher gehabt.
Mit diesen beiden alten Tanzweisen Béla Bartóks nehmen wir Abschied von Ungarn und diesmal endgültig. Csercsebő nutzte die Löcher im eisernen Vorhang, um erneut nach Paris zu reisen. Hier war er zu diesem Zeitpunkt noch völlig unbekannt. Bei einem Privatkonzert, welches ein Freund für ihn organisiert hatte, wurde aber die Schallplattenfirma Erato auf ihn aufmerksam. Die erste Platte, die er für Erato aufnahm, erhielt gleich den Grand Prix du Disque. Und dies verhalf Csebő zum Durchbruch. Es folgten 6 glückliche Jahre mit einer regen Konzert- und Aufnahmetätigkeit als Solist, aber auch zusammen mit dem Geiger Arthur Crimiot und dem Cellisten Janos Starker. Bald erreichte sein Ruf auch die USA. Von verschiedenen nordamerikanischen Musikhochschulen bekam er Professuren angeboten, unter anderem von der Indiana University in Bloomington. Aber seine Antwort war stets eindeutig.
Ohne Überlegen habe ich immer Nein gesagt. Und auch für Indiana University habe ich gesagt, nein, nein, das interessiert mich nicht. Ich lebe sehr glücklich hier in Paris. Damals war das so wie der Mond. Also Amerika ist weit und man muss alles schneiden oder wegwerfen oder die Brücken nicht anzünden, sondern brennen. Und dann hat er wieder telefoniert, der Dekan. Und dann hat er gesagt, warum kommen Sie nicht für ein Jahr? Schauen Sie herum, wenn das Ihnen gefällt, dann bleiben Sie. Gut, also für ein Jahr. Wir sind gegangen. In 6 Monaten war ich Full Professor. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Ich weiß nicht, es war fremd, natürlich. Es war fremd, weil wenn ich Ungarn verlasste und ich war in Paris, ich realisierte, dass ich kann nie ein Franzose werden. Man wird nie ein Franzose, wenn man nicht dort geboren ist. Aber wir haben so viele Freunde gehabt und so viele schöne Erfahrungen. Also ich bin ein Europäer. Ich bin ein Europäer, der in Paris lebt. Gut, dann war kein Konflikt. Aber dann bin ich ein Europäer, der in Amerika lebt. Das ist schon nicht so einfach. Also es hat mir nicht gefallen, aber ich dachte, dass vielleicht probiere ich noch ein Jahr. Und das war schon verschieden. Wir haben Leute kennengelernt. Irgendwie eine Transformation. Europäer bin ich geblieben, natürlich. Aber ich bin ein Einwohner von der Erde. Irgendwie. Das war der Golden Age von Indiana University. Und dort war Starker als Professor, also guter Freund und Kamerad und Partner. Gingold, der größte Geiger, Professor von Geige, vielleicht von diesem Jahrhundert. Und alle diese wunderbaren Leute, es war so wie eine Insel von Kultur. Eine große Universität, wo man alles finden kann, was man in einer Großstadt finden kann, ohne die Probleme von Großstadt.
Dies hat Csercsebő schließlich dazu bewogen, in Bloomington zu bleiben. Als Gastprofessor unterrichtete er außerdem in Berlin und Tokio und sein Ruf als herausragender Klavierlehrer führte ihn zu Meisterkursen in der ganzen Welt. Doch bevor wir auf seine pädagogische Tätigkeit zu sprechen kommen, hören wir Csercsebő nochmals als Interpret. Diesmal als Solist im 3. Satz des Klavierkonzertes Nummer 9 in S-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Wie man dem ziemlich großen Hall anhört, handelt es sich dabei nicht um eine Studioproduktion, sondern um eine Live-Aufnahme. Sie ist im Rahmen des Festivals der Zukunft 1995 in der Kirche Erlen entstanden. Thank you. George Ebbök und das Orchester des Musikfestivals Erlangen spielten den Schlusssatz aus Mozarts Klavierkonzert Nummer 9 in S-Dur. Ein beneidenswert jugendliches Klavierspiel für einen Pianisten, der zum Zeitpunkt dieser Aufnahme immerhin 73-jährig war. Dieser Live-Mitschnitt entstand 1995 im Rahmen des Festivals der Zukunft in Erlangen. In diesem Oberwalliser Bergdorf habe ich auch mit einem Studenten reden können, der bei George Ebbök einen Meisterkurs besucht hatte. Er brauchte zur Charakterisierung von Schebecks Unterricht Ausdrücke wie unvergleichlich, einmalig und unbeschreiblich. Mit dieser Aussage steht er stellvertretend für Hunderte von Schülerinnen und Schülern, die ihren Lehrer geradezu verehren. Ich habe George Schebeck gefragt, welche pädagogischen Grundsätze hinter der Faszination dieses Unterrichts stehen.
Oh, das ist sehr schwer zu definieren. Leute schreiben immer auf Sachen, was ich sage, was mir nicht sehr gefällt, weil... Das ist ein Improvisation. Ich glaube, man muss den Weg zu Studenten finden. Die Frage ist nicht, dass der Student muss mich verstehen. Ich muss ihn verstehen. So, dort fängt das an. Und das ist nicht nur, wie die Muskeln sich bewegen oder ob die musikalischen Regeln, was man studiert hat, eingehalten sind. Das ist nicht so wie mit Autofahren, da sei Stopp und dann Maximum 60 Kilometer und so weiter. Nein, ich muss ihn verstehen, ich muss ihn erleben. Und ich kann einen anderen Mensch erleben, nur wenn ich praktisch nicht existiere. Also ich muss mich total leer machen und nicht vorstellen, wie ich das spielen möchte oder wie ich das hören möchte. Ob das eine Version von Wahrheit ist, was er sagt, mit der Musik. Und wenn ich das verstehe, dann sehe ich, was fehlt oder wo sind die Widerstände oder Obstacles. Warum kann er sich nicht so ausdrücken? Ich muss nicht nur verstehen, wie jemand Klavier oder Geige oder Klarinett spielt, sondern wie er oder sie die Musik denkt. Und das zu erleben, wie ein anderer denkt, das ist nicht sehr leicht. Und das kann man nur machen, wenn man selbst nicht denkt. Weil wenn man selbst denkt, das macht so ein Lärm im Kopf, dann hört man die Gedanken von anderen nicht. Also dort fängt es an. Und dann langsam weiß ich, was ich kommunizieren möchte, wo ich helfen möchte. Ich möchte helfen, dass die Studenten denken sollen, was der Komponist gedacht hat. Aber er kann seine eigene Linie zu haben. Sagen wir so, dass der Komponist hat ein Telefonnummer und das kann man von verschiedenen Telefonen anrufen. Also er muss nicht mein Apparat benutzen, sondern er muss finden, wie er diesen Kontakt finden kann. Und ich muss helfen, den Weg zu reinigen, sozusagen. Also zum Beispiel, man muss unterrichten, wie man Sachen vergessen soll. Das ist sehr wichtig. Weil was wir gelernt haben, das ist etwas zu verdauen und nicht etwas sich zu erinnern. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Muttersprache sprechen, Sie denken nicht grammatisch. Sie denken, was Sie denken. Und sie haben verdaut die grammatische Regeln. Mit Musik ist irgendwo auch so. Sachen vergessen zu können, muss man erst lernen. Also nichts wissen oder wissen und vergessen, das ist nicht dieselbe Sache. Es sind sehr viele Sachen, was man lernt, in Tempo zu spielen oder regelmäßig zu spielen. Die Komponisten zu respektieren, wo er, was er schreibt, das ist sein Testament. Aber das ist nicht die ganze Musik. Was dort am Papier steht, das sind nur Schatten von etwas. Von dort geht ein Weg zu diesem Geist von Komponisten.
Sie haben zu Beginn des Gespräches einmal gesagt, viele Instrumentalistinnen und Instrumentalisten, die spielen mit den Fingern, aber sie hören nicht. Kann man das unterrichten, das Hören lernen?
Hören hat sehr viele Stufen. Man kann hören, wenn jemand gesunde Ohren hat, hört. Aber wenn jemand Musik studiert und versteht, hört viel mehr. Und hört Essenz von Musik zum Beispiel. Sie können eine Bach-Fuge hören mit 5 Stimmen und Sie haben einen Generaleindruck, das ist schön. Aber man kann sich so entwickeln, dass man hört die 5 Stimmen zum Beispiel. Ja, das ist so wie mit Augen. Sie können ein Bild anschauen und schön finden, aber wenn Sie verstehen, was dort passiert, dann sehen Sie viel, viel mehr. Analytisch zu denken und zu lernen ist sehr wichtig. Es ist ein Umweg, sagen wir, aber eine wichtige Umweg. Man kann kein Shortcut machen. Ja, ich glaube, man muss viel lernen und Kultur haben und nicht nur in Musik, wie so möglich, sondern von Geschichte und andere Artformen muss man verstehen. Aber wenn man spielt, dann denkt man das nicht mehr. Das soll man haben. Wenn man analytisch denkt, dann kann man keine Synthesis machen. Diese zwei Sachen gehen nicht zusammen. Beim Unterricht kann man analytisch sein und das kann zum Beispiel so funktionieren, dass man erklärt Regeln. Das ist eine Möglichkeit. Oder man bringt Bilder. Man erklärt, dass ein Schmetterling zum Beispiel fliegt verschieden als ein Boeing. Also wenn die Musik sehr stark ist, wie ein Fluss, dann manche Rubato sind unmöglich. Das ist die Stilfrage. Also man bringt so ein Bild. Man spielt auch vor, natürlich, und man zeigt. Und dann sind diese wunderbaren Momente, und das passiert nicht in der Musik, sondern in den Augen. Wenn der Student schaut und in seine Augen kann man lesen, diese Aha ist sehr wichtig, weil Aha sagt nicht, dass gut, ich werde nachmachen oder imitieren, was sie machen. Ich habe verstanden, warum das besser ist oder warum das wahr ist. Und was ich gemacht habe, war eine Form von Lüge.
Solche und andere Momente haben für Sie das Unterrichten zu einer Leidenschaft werden lassen. Stimmt dieser Eindruck?
Leidenschaft fängt an, wenn der Student anfängt zu spielen. Es kommt vor, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, weil ich das so viel mache und in so viel verschiedene Plätze mit hunderte verschiedene Musikern, manchmal habe ich das Gefühl und ich stelle mir die Frage, warum? Ich bin müde, vielleicht möchte ich spazieren oder ein Buch lesen und jetzt wieder muss ich jemandem zuhören. Und dann der Student fängt an zu spielen und dann bin ich plötzlich interessiert. Und ich sage das in Englisch, I am hooked, wie ein Fisch. Und es wird ein Rätsel, ein Spiel werden. Und wenn ich das Erlebnis habe, dass er oder sie hat mich verstanden und es ging weiter als ein Instrument zu spielen. Es war schon die Musik und es ist noch weiter gegangen. Es war schon sein Leben irgendwie gerührt. Dann habe ich das Gefühl, dass es ist die Mühe wert.
Das Scherzo aus Chopins Klaviersonate Nummer 3 in Hamel bringt uns zurück zum Interpreten Czerczebök. Er ist neben seiner Unterrichtstätigkeit stets auch als Konzertpianist und Kammermusiker unterwegs und ich habe ihn deshalb nach seinen Repertoire-Schwerpunkten gefragt.
Sehr viele Leute fragen das, wer sind ihre Lieblingskomponisten? Und dann sage ich ein bisschen banal, mein Lieblingskomponist ist der, wenn ich jetzt spiele, natürlich. Ich glaube, ich bin kein Spezialist. Natürlich Liszt, ja, aber er war auch ein Ungar, also ich fühle mich sehr in der Nähe von seiner Musik. Bartok ebenso. Mit Mozart habe ich ein Gefühl, was ich nicht einmal beschreiben kann. weil das ist eine solche transzendentale Liebe, was ich für ihn fühle. Das ist mehr als Respekt. Beethoven ist eine Bewunderung. Beethoven ist größer als Eggishorn. Bach ist der Herrgott selbst. Natürlich, man liebt und man hat verschiedene Relationen mit verschiedenen Komponisten. Und ich probiere, meine Wege offen haben in diese verschiedenen Richtungen. Wahrscheinlich spiele ich manche Stile besser als andere, aber das kann ich selbst nicht beurteilen.
In Ihrer Aufzählung war der jüngste Komponist jetzt Bartok. Wie ist Ihr Verhältnis zur zeitgenössischen Musik, zur Musik, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden ist?
Nach dem Zweiten Weltkrieg schon. Messiaen zum Beispiel, Lutoslawski, mein Freund Kurtág. Aber für mich ist das manchmal schwer zu verstehen. Ich glaube, ich bin nicht konservativ, aber irgendwo muss man stehen bleiben. Zum Beispiel Xenakis ist ein Freund von mir und wir haben wunderbare Gespräche gehabt über griechische Kultur und Mathematik. Aber seine Musik für mich ist ein Rätsel geblieben. Und ich glaube, dass ich möchte nicht mehr investieren, diese Türe zu öffnen.
Jetzt kommen sicher Studenten zu Ihnen, die diese Musik auch im Unterricht mit Ihnen lernen möchten. Wie gehen Sie damit um?
Oh, es ist verkehrt. Meine Studenten meistens wollen nicht die Musik von heute spielen. Die sind viel mehr konservativ als ich. In Bloomington, ich sage meinen Studenten, dass studiere die neue Musik, das ist deine Musik. Und es ist sehr schwer, diese Studenten zu überzeugen.
Ein anderes Gebiet neben der Konzert- und Unterrichtstätigkeit sind die Aufnahmen, die Sie gemacht haben. Das war vor allem in den 60er Jahren. Sie haben jetzt die Entwicklung auf dem CD-Markt erlebt. Sie sind dieser Entwicklung ein bisschen fern geblieben. War das ein bewusster Entscheid?
Ich glaube, die Sachen haben sich sehr, sehr geändert. Damals habe ich sehr viele Soloaufnahmen gemacht auch. Erst Erato hat einen Kontrakt gemacht für 8 Schallplatten. Erste hat Grand Prix du Disque bekommen. Und dann noch 8 und dann noch einmal 8 und dann noch einmal 8. Und dann mit Starker praktisch die ganze Literatur für Cello und Klavier. Und dann mit Grümio auch mehrere. Heute, wenn ich sehe, dass zum Beispiel in Erlangen die Teilnehmer melden sich und schicken mir Kassetten und sehr oft CDs, was die gemacht haben. Es ist billig, so ein CD machen lassen. Und es ist so irgendwie banal geworden. Ich weiß, dass manchmal erscheinen meine alten Aufnahmen rechts und links. Ich habe die nicht einmal zu Hause. In Japan sehe ich plötzlich und ich erkenne mein Bild als junger Mann mit vielen Haaren. Ich finde das nicht so sehr wichtig irgendwie heute.
Diese Haltung widerspiegelt sich in der diskografischen Situation. Mit Ausnahme der Konzertmitschnitte am Festival in Erlangen sind seit den 70er Jahren kaum mehr Aufnahmen mit Schercebök erschienen. Einige alte Einspielungen sind aber auf CD erhältlich. Die meisten Beispiele in dieser Sendung sind einer Vierfach-CD mit Werken für Klavier solo entnommen, welche Aufnahmen der Jahre 1956 bis 1967 vereinigt. Daneben sind auch einige Duo-Aufnahmen auf CD herausgekommen, in denen Schebök zusammen mit dem Geiger Arthur Crémieux und, wie im folgenden Beispiel, mit dem Cellisten Janosch Starker musiziert. Charles Schebök spielte in dieser Aufnahme von 1960 zusammen mit Janosch Starker den Einleitungssatz aus Beethovens Cellosonate in C-Dur. Starker und Crémieux waren zwei Musiker, die in Charles Scheböks Leben menschlich und künstlerisch eine ganz besondere Rolle spielten. Die Zusammenarbeit mit ihnen bezeichnet Schebök als Höhepunkt seiner musikalischen Tätigkeit. Der Kontakt zu Starker kam schon sehr früh zustande.
Wir waren Schüler an der Liszt-Akademie. Es war dieselbe Zeit und wir haben zusammen für Leo Weiner gespielt und ein Repertoire studiert. Dann 10 Jahre, während dieser 10 Jahre, als ich Ungarn eingesperrt war, sagen wir, habe ich keine Nachrichten von Starker und keinen Kontakt mit ihm gehabt. Es war praktisch gefährlich, nach Amerika zu schreiben. Ja, die Diktatur ist sehr schwer zu verstehen, wenn man das nicht erlebt hat. Das war, man sagt eigentlich, suspicious. Wen kennen Sie in Amerika und warum? Sind Sie ein Spion? Also nein, wir haben keinen Kontakt gehabt. Und dann, als ich zurückkehrte nach Paris, dann stärker, er lebte schon in Amerika. Er ist gekommen, wir haben wieder zusammengespielt. Und die 10 Jahre sind verschwunden, in 10 Sekunden. Es ist so weitergegangen, genau wie das früher war, diese musikalische Verständnis und Kommunikation. Mit Grümio war ein bisschen Zufall, weil Starker und Grümio und ich haben in Düsseldorf Beethoven Triple-Konzert gespielt. Und dann der Konzertmeister von Düsseldorf hat uns eingeladen, nur so nach dem Konzert. Und dann hat Grümio gesagt, vielleicht musizieren wir ein bisschen. Seine Geige war nicht dort, nur im Hotel, aber der erste Geiger hatte, der Konzertmeister, hat ihm seine Violine gegeben. Und wir haben angefangen, so improvisieren, spielen wir eine Beethoven-Sonate. Und ich habe ihn angeschaut und er mich. Und wir haben gesagt, das klappt irgendwie. Das klappt wie ein Handschuh. Er war sehr froh, dass er einen Pianist gefunden hat, mit wem man sehr wenig probieren soll. Und dann haben wir Konzerte gespielt und Schallplatten gemacht zusammen. Er war hochempfindlicher Musiker. Man sagt in Englisch, he could hear the grass growing. Und das war ein Zusammenarbeit. Von höchster Freude und Minimumproblemen.
Jetzt klingen im Hintergrund die Kirchenglocken von Ernen, die Ziegenglocken läuten rundherum. Wenn wir in der Schweiz mit Ihnen ein Interview machen, dann darf das Stichwort Ernen natürlich nicht fehlen. Sie machen seit 25 Jahren hier Meisterkurse, seit 12 Jahren das Festival der Zukunft. Sie unterrichten in der ganzen Welt, in den Metropolen wie Berlin, Amsterdam, Tokio und Indiana. Wie sind Sie nach Erlangen gekommen?
Durch Liszt. Liszt hatte einen großen Schüler, er hieß Thomann. Und Thomann hat 3 Töchter gehabt. Das war die Generation von meinen Eltern. 3 liebe, wunderbare alte Damen. Und die sind nach Erlangen gekommen als Gäste, Feriengäste. Und haben meine Frau eingeladen. Ich war in Iowa, in Amerika. Und meine Frau hat mir geschrieben, dass ich habe entdeckt etwas Wunderschönes und wunderbar. Und wir müssen dorthin gehen, immer Ferien zu haben. Du arbeitest so viel, in Erlangen wirst du dich ausruhen. Also in dieser Hinpunkt, das hat, wie soll ich sagen, ist nicht gelungen. In Erlangen ruhe ich mich nicht aus. In Erlangen habe ich einen Traum realisiert. Und das war keine Inspiration von Erlangen, sondern so ein Renaissance-Traum, dass ich habe viel gelernt und gedacht und Erfahrungen gehabt. Und das möchte ich irgendwie verteilen mit jungen Musikern. Aber nicht in Universitäten und Musikschulen, sondern irgendwo privat, wo es schön ist und ruhig. Und ich probierte das erst in Limoges, wo ich eine kurze Zeit lebte und habe viele Freunde. Dann in Bordeaux. Dann 2 Leute sind aus Nancy gekommen. Machen wir eine kleine Musikschule in Nancy, ein Abbey. Und dort mit Starker und Grümio eine Sommerschule. Und dann habe ich nichts mehr davon gehört. Und dann Herr Schmidt, der Postmeister von Erlangen, hat gesagt, Sie sind ein berühmter Mann und machen wir etwas in Erlangen. Und ich habe überlegt und ich habe gesagt, das ist eine wunderbare Idee. Ideal und schön und vielleicht auch Konzerte. Kein Festival, davon habe ich noch nicht geträumt. Und das erste Jahr waren 9 Teilnehmer, das zweite Jahr 42. Und das dritte Jahr waren schon so viele Anmeldungen, dass ich musste auswählen. Und manche Jahre mehr als 100 Leute möchten als Teilnehmer kommen. Von 15, 16, 17 Nationen.
Das Festival ist, wie gesagt, seit 12 Jahren Bestandteil des Musikdorfes Erlen. Was ist das Besondere vom Festival in Erlen in dieser heutigen, sehr überfüllten Festivallandschaft?
Also erstmal muss ich sagen, dass alle Konzerte sind ausverkauft, jedes Jahr. Das ist schon ein ganz besonderer Erfolg, muss ich sagen. Und die Leute kommen von Weitem, diese Konzerte zu hören. Ein Teil von Teilnehmern, die im Festival spielen, sind ehemalige Schüler. In Kammermusik und Bloomington, Tokio, Paris und so weiter. Die kommen gerne von sehr weit, für wenig Geld, weil hier kommen sie für musizieren und die sind alle Freunde und Freunde, die einander lieben, musizieren verschieden. Ich glaube, das gibt noch ein Plus dazu. Also jedes Jahr ist das ein Feier. Es ist nicht so, dass man kommt, wie ich mache mit meisten Festivals. Ich gehe hin, ich spiele ein Programm, dann habe ich ein Honorar und ich reise weg. Nein, hier die Leute kommen mit Familie, leben in Chalets, das Festival zahlt für die Chalets auch. Also es hat einen Feriengeschmack, nur Geschmack, weil die arbeiten sehr, sehr viel. Ein Tag Probe, ein Tag Konzert, ein Tag Probe, ein Tag Konzert. Aber es geht mit so viel Freude und Freundschaft und Liebe. Und ich glaube, das gibt so einen Geschmack, dass das Publikum fühlt das auch. Und sind noch viele Leute hier in Erlen, die umsonst arbeiten. Und arbeiten schwer und helfen mit. Also ich glaube, das ist unser Festival hat eine Seele.
Das heißt, Erlen hat für Sie eine ganz besondere Bedeutung in Ihrem Leben.
Ja, ich muss sagen, ich habe das so ausgedrückt, dass für mich Erlen ist Sonntag.
Festival der Zukunft haben Sie das genannt. Was ist, wenn Sie wieder in Träumen und Idealen sprechen, die Zukunft des Festivals hier in Erlen?
Natürlich, die Frage ist, wie lange ich lebe selbst und was passiert nachher. Weil dann die Meisterklassen hören auf, natürlich. Aber ich hoffe, dass das Festival kann weiterleben. Das kann ich jetzt nicht wissen und vielleicht kann man das von oben noch anschauen.
Sie haben zu Beginn des Gespräches gesagt, Musik kenne keine Zeit, also Sie als Musiker kennen auch kein Alter. Jetzt sprechen Sie dennoch vom Tod, vom Ende. Ist das eine Frage, die Sie beschäftigt?
Nicht beschäftigt, weil ich glaube, die Zeit ist jetzt. Also ich lebe jetzt. Und was nachher passiert, sind verschiedene Glauben davon. Ob ich ein Buddhist bin oder ein Katholiker, das, ich glaube, dass unser Privileg und Strafe ist, dass wir wissen, dass wir sterben werden. Also wenn wir von Paradies hinausgekommen sind, dieses Wissen, was wir bekommen haben, ist das. Man kann davon Angst haben, man kann das hoffen. Aber ich glaube, solange man lebt, denkt man, was jetzt passiert. Und noch ein Schritt. Also es ist ein Buch und ich weiß nicht, wann die letzte Seite kommt.
Zum Ausklang des Gesprächs, das David Schwab im Sommer des vergangenen Jahres mit dem ungarischen Pianisten George Szeböck geführt hat, hörten wir Szeböck im Schluss des Clair de Lune aus Debussys Suite Bergamasque. George Szeböck ist heute vor einer Woche nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 77 Jahren gestorben. Das von ihm begründete Festival der Zukunft im Musikdorf Ernen soll auf jeden Fall weitergeführt werden. Wir hören nun George Szeböck als Solisten in einer Aufnahme, die 1996 in Ernen entstanden ist. Zusammen mit dem Orchesterfestival der Zukunft spielt er das Klavierkonzert Nummer 17 in G-Dur, Köchelverzeichnis 453 von Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.